Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute zwar immer noch planlos, dafür aber mit einem Gast, der uns sicherlich helfen kann, durch den Großstadtdschungel und weite Prärien zu navigieren. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, hopp, hopp, Hase, frohe Ostern. Oh, warte mal, wir wollten eigentlich noch die Kameras ausmachen. Jetzt habe ich schon wieder zu viel direkt mal gelabert. Das machen wir mal direkt.
So.
Leute, wir nehmen nämlich gerade auf und Michel sitzt ja wieder irgendwo in Darmstadt und hat trotzdem immer schlechtes Internet und deswegen machen wir das mal aus. Wir sind nämlich wieder remote.
Und ich kann aber sagen, es kommt bald Besserung. Der neue Router ist schon da, neues Internet ist bestellt, es wird bald sowas vom Feinsten, da können wir mit 5 Leuten gleichzeitig Video gucken, das wird der Hammer.
Und schon ist er mir wieder ins Wort gefallen, Klassiker eigentlich ja meine Rolle. Mein Intro habe ich jetzt damit total versaut, aber gut, so ist es halt. Bringt uns aber auch direkt, wir wollen heute mal nicht groß um den heißen Brei herumlabern, denn wir haben noch einiges vor in der heutigen Sendung. Zu der letzten Folge, die vor Ostern war und wo wir ein kleines Gewinnspiel gestartet haben, anlässlich des massiven Redeflusses des Michels, der gerne mal hier in Monologe verfällt, die überhaupt kein Ende nehmen. Und so viel kann ich sagen, ich habe die letzte Folge ausgewertet und ich hatte ja schon hohe Erwartungen oder einiges erwartet, aber das hat es wirklich geknallt. Michel hat einmal einen Monolog, der 5 Minuten 17 geht.
Ja,
5 Minuten 17, Michel.
Pass auf, das hat ja alles Gründe, ne? Das liegt ja auch nicht nur daran, dass ich so gern rede, sondern weil du halt einfach auch sehr umfangreiche Fragen, umfangreich zu beantwortenden Fragen stellst, wo man dann doch so ein bisschen einen weiteren Bogen spannen muss, was ja auch so eines meiner Lieblingswortspiele in diesem Zusammenhang ist. Ja, und dann komme ich halt ins Schwadronieren manchmal, ne? Und ich glaube, so wie du das andeutest, geht tendenziell auch mein Redeanteil in den sehr, sehr hohen zweistelligen Prozentanteil.
Das wäre meine Frage. Hast du dir die Folge nochmal angehört?
Ich habe mir die Folge tatsächlich nicht nochmal angehört. Auch um so ein bisschen meinen Eindruck, ne, meinen subjektiven Eindruck dabei zu behalten und in meiner Einordnung der ganzen Geschichte. Und für mich ist ja auch eigentlich eher entscheidend nicht die letzte Folge, sondern mehr oder minder so der Gesamtschnitt über die inzwischen 40 Folgen, die wir aufgezeichnet haben. Und ich werde auch meine Einschätzung in diese Richtung zum Besten geben und jetzt nicht unbedingt explizit auf die letzte Folge gemünzt. Kickt mich vielleicht ein bisschen raus, aber gewinnen soll auch jemand anders.
Ja, aber warte mal, bevor, das muss ich nochmal klarstellen. Es ging nämlich definitiv um die letzte Folge. Wir haben viele, viele Zuschriften bekommen, die, glaube ich, so die letzten 40 Folgen angesprochen haben. Und die letzte Folge war halt eine ganz besondere. Aber bevor ich weiteres dazu sage, Michel, sag doch mal, wie hoch war denn dein Redeanteil in der letzten Folge?
Pass auf, in der letzten Folge habe ich geredet 66,7%.
Also zwei Drittel. Damit bist du eigentlich so ziemlich im Gros der Antworten. Die 90%, die ich angekündigt habe, die du sonst mir immer um die Ohren laberst, denen ist eigentlich niemand gefolgt, bis auf Tanja. Die hat geschätzt, dass mein Redeanteil in der letzten Folge bei 15% lag und einer bei 85%. Tanja, du bist auf jeden Fall die Gewinnerin meines Herzens, so viel muss ich sagen. Stimmte aber leider nicht ganz. Und das ist eine Schande. Ausgerechnet in der Folge, wo ich das mal thematisiert habe und darauf spekuliert habe, dass es wieder so eine klassische Michel labert und Jan stellt ab und zu Fragen zwischenrein Folge wird, hat sich das Blatt gewendet und jetzt kommt's. Der Anteil zwischen uns lag zu 51-49%.
Oh!
Und ich habe die 51.
Nicht dein Ernst.
Doch.
So ist das, ne? So kann der Eindruck täuschen, ne? Ich glaube, du hast auch so den inneren Drang, immer noch Dinge zum Besten zu geben, so wie es mir vermutlich auch geht. Und dieser Drang lässt wahrscheinlich die ganze Geschichte deutlich verzerrt dich wahrnehmen. Und ja, so denkt man halt, ja klar, der andere redet doppelt so viel wie ich.
Ja, und jetzt aber wollen wir es auch, es hat einiges mit diesem Gewinnspiel noch auf sich, denn wir haben viele Zuschriften bekommen, ich habe es gesagt. Und der Hammer ist aber, dass es nur eine Person gab, die tatsächlich geschätzt hat, dass mein Redeanteil höher ist. Und das ist der User Gino Otto auf Instagram, der da tippte, dass mein Anteil bei 60% läge und deiner bei 40%. Alle anderen haben in die andere Richtung getippt, dass dein Anteil höher ist. Jetzt kommt aber Luca, auch von Instagram, über dem haben wir schon mal gesprochen.
Ja.
Er hat getippt, dein Anteil 57% und meiner 43%. Und damit sind die beiden genau gleich weit entfernt von der prozentualen Aufteilung. Das heißt, wir haben zwei Gewinner.
Ja, pass auf, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich hatte ja ursprünglich auch mal zwei Preise ausgelobt. Einmal die Sonnenbrille und das T-Shirt. Luca, Gino, jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und einfach zu sagen, das biete ich jetzt an. Sucht euch aus, was ihr möchtet. Entweder das T-Shirt oder die Sonnenbrille. Ihr kriegt natürlich beide eine. Ne? Da sind wir ja fair. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Noch eine Bemerkung von meiner Seite in diese Richtung. Da kann man mal wieder sehen, wie beeinflussbar das Publikum ist. Ne? Weil du den Leuten immer so viel erzählst. Mein Redeanteil wäre so groß, ne? Haben die natürlich auch entsprechend getippt, ne? Und völlig verzerrt, ne? Hier der Listener-Bias oder wie man das auch immer gerne.
Ja, Michael, wir machen das irgendwann nochmal. Da mache ich das unangekündigt. Da sage ich dir am Ende, dass das wieder eine Gewinnspielfolge wird. Und dann werde ich das auch nochmal auswerten. Ich habe keinen Bock, das für alle bisherigen 41 Folgen oder so zu machen. Das wird mir echt zu anstrengend. Aber für irgendeine werden wir es nochmal machen. Ich glaube, die letzte Folge war einfach nicht repräsentativ. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner. Und jetzt, Ehre wem Ehre gebührt, wollen wir nämlich wirklich nicht weiter über uns, über das Gewinnspiel oder sonst was reden, sondern direkt zum Ziel kommen. Denn wir haben es schon mal angekündigt. Oh, jetzt muss ich doch nochmal einen kleinen Themenschwenk machen. Denn einige von euch haben es jetzt vielleicht mitbekommen. Ich, Mr. Absolut Antisocial, habe Instagram erobert. Und erobert da auch
vor allen
mal
Dingen, ne? Also du bist ja tatsächlich, du bist ja inzwischen Instagram,
das,
ne? Also
wer so
dein
sagen,
Gesicht
ja
noch nicht gesehen hat, hat ja Instagram verpasst in den letzten Wochen.
Ja, ja. Nee, ist so. Kim Kardashian kann abdanken. Ich bin jetzt auch auf dem Weg, direkt die Milliarde zu knacken.
Genau, wer ist Pomelo Reif, wenn wir einen Jan Britzmann haben, ne?
Genau, und da habe ich aber unseren heutigen Gast schon ein bisschen angekündigt. Und um das auch nochmal so ein bisschen einzuleiten, die vergangene Woche, wo ihr das hört, war natürlich absolut vogelwild, was das Wetter anging, zumindest hier in Süddeutschland. Wir hatten irgendwie von 20 Grad bis minus 4 Grad alles mit dabei, was die Tourenplanung für den einen oder anderen sicherlich auf den Kopf gestellt hat. Und das bringt uns nämlich zum heutigen Gast. Ich nenne ihn mal Mr. Tourenplaner. Hans ist da von Kalimoto. Grüß dich, Hans.
Hallo Jan, grüß dich. Hi Michael. Schön, dass
Hallo,
ich da bin.
Hans, freut uns sehr, dass du da bist. Da haben wir gleich ja auch nochmal so den Schwenk zu unserer Gewinnspielgeschichte. Heute wird unser Redeanteil hoffentlich der geringste sein. Und wir haben jede Menge Fragen gesammelt. Einerseits von uns natürlich und auch Zuschriften aus unserer Community, um dich zum Thema Kalimoto und eurer Touring-Planning-App so ein bisschen zu löchern.
Ja, vielleicht. Genau, Hans, ergreif mal direkt das Wort. Ich habe dich einfach nur als Mr. Tourenplanning vorgestellt. Vielleicht erzählst du einfach mal den Leuten, die noch nicht wissen, was es mit dir und dem, was du machst, auf sich hat, was du denn so machst. Also vielleicht stellst du dich einfach mal selbst vor, bevor wir hier noch weiter dummes Zeug labern.
Genau, ich glaube, die wichtigste Information ist, dass ich auch Motorradfahrer bin. Deswegen sitze ich in diesem Format und habe ursprünglich mal gemeinsam mit meinen beiden Mitgründern Kalimoto gegründet. Und was ist Kalimoto eigentlich? Kalimoto ist die weltweit größte Motorrad-Navigations- und Planungs-App. Das bedeutet, wir haben einen Algorithmus entwickelt, der dazu in der Lage ist, nicht die kürzeste oder die schnellste Strecke zu berechnen, so wie man es von Google Maps kennt, sondern wir berechnen immer die schönste Strecke für Motorradfahrer. Und das ist das Besondere, das können wir sogar offline, ohne dass wir Eindrücke eines Menschen haben, der sagt, dass es dort schön ist, sondern das machen wir anhand von den Geodaten. Und damit sind wir 2016 gestartet, also jetzt 5 Jahre alt.
Ja, also Michael, ja.
Bitte, ja, du zuerst. Deine Prozente. Nee, hier, ne? So. Wir wollen ja deinen Redeanteil hochhalten, also feuerfrei.
Genau, also es soll heute um dich gehen, um das, was du gemacht hast, aber eins müssen wir vorweg vielleicht doch vorschicken. Wir werden heute viel über Kalimoto natürlich auch sprechen. Michael, ist das auch mal ein Anliegen, ganz klar. Wir haben dich hier eingeladen, es ist aber jetzt hier keine Werbeveranstaltung oder sonst was. Das heißt, es fließt in keine Richtung irgendwie irgendwelche Gelder oder irgendwelche Unterstützung, auch wenn wir uns das ab und zu mal wünschen würden. Sondern du setzt dich einfach zu uns am Biker-Stammtisch. Bierchen ist auch schon offen, das haben wir, bevor wir gestartet haben, schon mal geöffnet. Denn wir mussten ja erstmal noch so ein paar andere Sachen erzählen. Das wollte ich nur einwerfen und jetzt, Michael, bitte.
Genau. Ich muss an der Stelle oder möchte an dieser Stelle natürlich noch hinterher schicken, dass die ganze Geschichte zum einen nicht bezahlt ist und wir uns natürlich auch beim Einladen unserer Gäste unsere Gedanken machen und die in der Regel halt auf persönlichen Erfahrungen beruhen. Und das trifft auch in diesem Fall natürlich zu. Sowohl Jan als auch ich sind schon viel mit Kalimoto unterwegs gewesen, wobei bei Jan ist es wahrscheinlich da der Anteil deutlich höher, weil er ja doch eher so der Touring-Spezialist ist oder eher der Touring-Affin von uns beiden. Aber genutzt haben wir die App beide schon. Und da war für uns natürlich auch klar, wenn wir dieses Tool nutzen, das uns irgendwie ja als spannend und interessant erscheint und wir ja auch aus der Community viel Rückmeldung in Richtung ja allgemeines Motorradfahren und Touren bekommen, ist das ein super Aufhänger, um da mal jemanden einzuladen, der da wirklich von Ahnung hat, eben sein Wissen zum Besten geben kann.
Also sehr, sehr gern. Also ich bin ja auch nicht hier, um irgendwie eine Werbeveranstaltung draus zu machen, sondern mich interessiert vor allem auch, was die Community euch überhaupt gefragt hat. Und ich versuche natürlich einfach den Vorteil so aufzuzeigen, den man heutzutage durch die Smartphone-Nutzung und durch die Möglichkeiten von Apps überhaupt hat. Weil das ist, glaube ich, das, was für viele Leute noch neu ist, die vielleicht mit dem Motorrad eher klassisch unterwegs sind, die vielleicht ein Navi noch von einem der großen Hersteller vorne dran haben. Und ich glaube, das ist ganz interessant zu sehen, was man eigentlich heutzutage alles machen kann und wo wir vor allem auch innovativ unterwegs sind. Und das nicht nur wir, sondern da gibt es ja auch ganz viele andere Apps. Aber ich glaube, ich bin da repräsentativ ein ganz guter Ansprechpartner. Und ich gebe mein Bestes, dass die Leute da einen guten Einblick bekommen, was alles möglich ist und dass man das mal ausprobieren sollte.
Das glaube ich auch. Und vielleicht fangen wir mal mit dem Grundsätzlichen an. Wie hat alles angefangen? Ich habe vorher mal bei dir auf den gängigen Plattformen geschaut, was du denn eigentlich so gemacht hast. Und du warst mal Automobilkaufmann und Verkaufsberater bei großen deutschen Automobilherstellern, ansonsten BWLer. Aber wenn man jetzt das so liest, klar, Automobil ist auch eine Art und Weise, sich fortzubewegen, klingt jetzt aber nicht nach dem typischen Gründerwerdegang und auch nicht nach dem, ich programmiere mal eben eine App, um mit Motorrad von A nach B zu kommen.
Genau, also vielleicht der wichtige Einstieg, warum bin ich überhaupt Zweiradfahrer? Ich komme aus dem ländlichen Brandenburg. Das bedeutet, unser Bus fuhr unter der Woche sehr sporadisch und am Wochenende gar nicht. Dadurch war es relativ schnell klar, dass ein motorisiertes Zweirad eine enorme Erleichterung im Alltag darstellt. Und ich bin, wir sind ja unter uns, da kann ich es ja erzählen. Ich habe mit 12, glaube ich, angefangen auf der S51, also so ein Ostmotorrad, die Simson. Damit habe ich mit 12 fahren gelernt. Und dann war relativ schnell klar, dass sobald ich 16 bin, ich den A1, also den 125 Kubik-Führerschein mache. Habe das dann auch mit 15 begonnen, mit 16 pünktlich den Führerschein gehabt, sodass ich dann seitdem Motorrad fahre und auch unabhängig war. Und diese Unabhängigkeit war der Grund, warum ich überhaupt diese Begeisterung für Motorräder entwickelt habe. Und das hat sich bis heute gehalten. Ich hatte auch in der Schule schon, also im Abitur ein Motorrad, also die 125er, das dann über meine Ausbildung, Studienzeit hinweg immer eine Maschine gehabt. Da habe ich lieber an anderen Dingen gespart als am Motorrad. Und bis heute hat sich diese Leidenschaft erhalten. Und beruflich hat es mich dann erstmal nach dem Abi in die Automobilbranche verschlagen, wie du schon sagst. Habe bei einem großen deutschen Autobauer erst gelernt, habe dann Vertrieb für einen anderen großen deutschen Sportwagenhersteller gemacht. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist nicht das, was du jetzt bis zur Rente machst. Klar, es war super spannend, die Fahrzeuge haben mich fasziniert, aber ich wollte noch ein bisschen mehr, ich wollte noch weiterkommen. Und dann habe ich Business Administration studiert, mit Schwerpunkt Finance eigentlich, und war da auch in der Richtung, dass ich dann noch einen Master draufsattle im Finance, und habe dann Sebastian kennengelernt, meinen Mitgründer. Und Sebastian hat Geoinformatik studiert und hat in seiner Masterarbeit den von mir angesprochenen Kurvenalgorithmus entwickelt. Und ich als BWLer war quasi der perfekte Fit für die Teamgründung, weil Sebastian selbst, Geoinformatiker, hatte schon einen Programmierer und suchte noch für die Gründung einen BWLer, und ich fahre Motorrad, war gerade mit meinem Bachelorstudium BWL fertig und hatte aufgrund meiner Erfahrungen aus dem Vertrieb das lose Mundwerk, was man auch braucht, um so eine Firma zu gründen. Und dementsprechend war das dann relativ schnell klar, dass ich da Bock drauf habe, und dann haben wir gemeinsam und 2015 kennengelernt und 2016 Kalimoto gegründet und die App rausgebracht. Und seitdem mache ich das als Gründer von Kalimoto, und es ist weiterhin ein riesengroßes Abenteuer.
Also, ey, Michael, du hast doch auch irgendwas mit Geo studiert. Und warum bist du nicht damit auf mich zugekommen, sondern wir labern hier jede Woche nur mit Bier? Wir können auch sowas machen. Toll.
Also pass auf, zuerst mal muss ich ja hier ganz am Anfang der Geschichte von Hans anfangen, denn ich habe da einfach so viele Parallelen jetzt quasi rausgehört, ne, so von wegen ländlicher Raum, S51, hier so Opa im Garten, also ich weiß nicht, ob es Opa im Garten war, aber auch so mit 12, 13 das erste Mal so rumgegurkt, schwarz gefahren und dann mit 15 halt direkt Einstieg sofort zur Fahrschule, um halt wirklich pünktlich mit dem 16. Geburtstag mit dem Zweirad die Umgebung unsicher zu machen. Also sehr, 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 sehr nett. Und ja, du hast natürlich recht. Ich habe ja auch so diesen Geo-Hintergrund. Allerdings bin ich ja kein Geoinformatiker, sondern Geologe. Mir lagen zwar auch während dem Studium und während der Schulzeit die Kurven sehr am Herzen, aber dazu hat es dann leider doch nicht gelangt, dass ich jetzt irgendwie einen Kurvenalgorithmus entwickelt hätte. Da muss ich jetzt aber direkt fragen, dein Kompagnon, der diesen Kurvenalgorithmus da in seiner Masterarbeit entwickelt hat, wie ist er denn auf die Idee gekommen? Also was war denn der Auslöser, dies zu entwickeln?
Sebastian ist selbst auch Motorradfahrer, kommt noch aus dem ländlicheren Raum, der ist quasi zwischen Berlin und Polen irgendwo groß geworden, also quasi nirgendwo. Und er hatte nämlich folgende Problematik, der hat bei seinen Touren oft den Punkt gehabt, dass er irgendwann nicht mehr weiter wusste und nicht mehr wusste, wo er sich jetzt genau befindet. Das war tatsächlich die reale Geschichte. Und stand dann da und hatte kein Netz. Und deswegen konnte er Google Maps nicht nehmen und war halt total aufgeschmissen. Deswegen war von Anfang an die Idee auch, hey, wie kann ich denn jetzt eigentlich wieder nach Hause kommen? Und vor allem, ich will ja auch wissen, wo ich davor lang gefahren bin, um hier zu landen, wo ich jetzt stehe. Und deswegen hat er dann die Idee gehabt, dass ich guck mal, was es da gibt. Und er hat dann geschaut und es gab leider echt keine App, die genau diese Bedürfnisse für einen Motorradfahrer erfüllt. Gibt zwar auch Auto-Apps, die auch offline funktionieren, aber das Problem ist, wenn ich dann sage, bring mich nach Hause, zack, Autobahn und Feuer frei. Mhm. Und genau das willst du ja eigentlich nicht. Und dann hat er sich nochmal schlau gemacht und sein Vater ist auch begeisterter Motorradfahrer, mehrere Motorräder. Und sein Vater hatte eine BMW GS und was hat er, eine GS vorne dran? Den Navigator. Ja. Und dann hat Sebastian sich das Teil angeguckt und es kostet, glaube ich, verbessert mich, wenn es falsch liegt, 600, 700 Euro.
Ja,
und
genau,
in dem Bereich. Ja. War komplett enttäuscht, wie die Performance war und auch die Tourenvorschläge, weil prinzipiell dahinter liegt immer noch ein Autonavigationsgerät. Das ist einfach nur eine leichte Anpassung an Motorrad, das bedeutet wasserdicht und so weiter. Aber die komplette Technologie dahinter wurde aus dem Autosegment importiert. Und genau das ist der falsche Ansatz gewesen. Und da hat Sebastian gesagt, ich bin Geoinformatiker, ich weiß ein bisschen, wie man programmiert, ich habe Ahnung davon, wie man Routenalgorithmik macht. Ich setze mich mal ran und entwickle selbst was. Und genau daraus ist dann dieser Kurvenalgorithmus entstanden. Er hat dann zum Glück einen Professor gefunden, der ihn da in dem Thema auch unterstützt hat. Und dann hat er die Masterarbeit mit dem Kurvenalgorithmus geschrieben. Und das ist immer noch die Basis, auf der wir heute Kalimoto betreiben. Aber deutlich weiterentwickelt. Wir haben da sehr, sehr viel Feintuning vorgenommen und so weiter. Aber prinzipiell ist es immer noch die Idee, die Sebastian damals hat.
Und jetzt haben wir quasi dich angesprochen, wir haben Sebastian angesprochen. Du hast ja gesagt, ihr seid drei Gründungsmitglieder, der Programmierer ist mit dabei. Jetzt frage ich mich natürlich bei eurer Motorradaffinität und eurem Background, ist es bei dem Programmierer auch so, dass der Motorrad fährt? Und ist es, ich sag mal, so eine Grundvoraussetzung, dass jemand, der bei Kalimoto einsteigen möchte, auf jeden Fall zumindest mal einen Mopedführerschein hat und fährt?
Nein, das ist nicht. Also deswegen habe ich Luca auch einfach nicht mitgebracht, weil Luca fährt nämlich gar nicht. Luca ist der Dritte im Bunde. Luca hat quasi also mittlerweile programmiert er nicht mehr selbst aktiv an der App, aber hat den Großteil der App noch geschrieben am Anfang. Und genauso ist es auch im Team selbst. Also wir sind mittlerweile 22 Mann, die an Kalimoto arbeiten jeden Tag und wir wachsen ständig weiter und wir haben nicht nur Teammitglieder, die Motorrad fahren, aber ich würde fast sagen, die Hälfte ungefähr hat einen Motorradführerschein und bewegt regelmäßig Motorrad. Und wir haben auch schon gemeinsame Ausfahrten gemacht. Also das ist schon so, dass diese Leidenschaft fürs Motorradfahren da ist. Und auch die Mitglieder, die keinen Motorradführerschein haben, haben oft Partner oder Väter, wo sie halt mitfahren und wo sie trotzdem dieses Freiheitsgefühl auf dem Motorrad miterleben können und dadurch genau wissen, was eigentlich unsere Zielgruppe möchte.
Mega geil. Seither ist ja schon eine ganz schöne Zeit vergangen. Wo steht ihr heute?
Ja, heute sind wir nicht nur eine kleine Android-App, wie wir 2016 gestartet sind, sondern haben auf Android und iOS die weltweit erfolgreichste Motorrad-App mit mehreren Millionen Nutzern weltweit und haben zusätzlich neben eigentlich der Kernidee, einem Routing-Algorithmus, der schöne Strecken berechnet, eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionen. Also wir wir sind in der Lage, gemeinsam mit einem Partnerunternehmen, mit Bosch, haben wir ein Notrufsystem integriert. Das bedeutet, über die Sensorik im Smartphone erkennen wir einen Unfall. Und wenn du nicht mehr in der Lage bist oder wenn ihr nicht mehr in der Lage seid, nach dem Unfall zu reagieren, wird automatisch ein Notrufzentrale alarmiert und die kümmert, guckt, ob Kontakt zu euch aufgenommen werden kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann wird ein Notruf losgesetzt mit eurer genauen GPS-Position, sodass im Zweifel auch Hilfe kommt. Also wir haben uns sogar dem Thema Motorradsicherheit verschrieben. Wir haben aber auch weitere Funktionen. Wir haben zum Beispiel mittlerweile Live-Wetter integriert, dass man bei der Tourenplanung auch sehen kann, wie ist das Wetter in den nächsten Stunden, erwartet mich ein Regenschauer und so weiter. Also aus Kalimoto ist viel, viel mehr geworden als eine reine Tourenplanung und eine reine Navigation.
Krass. Mega cool. Michel.
Ja, genau. Also da muss ich an dieser Stelle gleich mal das wieder unterstreichen, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte. Meine Touring-Aktivitäten sind wohl doch zu rar gesät und zu selten, als dass mir diese neuen Funktionen jetzt aufgefallen wären. Kannst du ganz kurz, also einfach nur für mich jetzt mal so zur Einordnung, Info geben, wann das ausgerollt wurde? Ich glaube, das letzte Mal bin ich mit Kalimoto gefahren. Wann war das? Mai letzten Jahres, glaube ich. Danach Alter. Kam eine du weißt, ich bin letztes Jahr viel Rennstrecke gefahren, es war relativ wenig Zeit für...
Brauchst du da kein Navi für, ne?
Nee, da geht's ja immer im Kreis, ne? Da kannst du nicht viel verkehrt machen. Es sind immer viele Kurven, eine an der anderen, ne? Und irgendwann fährst du mal in die Boxengasse. Das ist recht entspannt. Also gerade diese Wettergeschichte, weil ich dazu nämlich auch noch die ein oder andere, also jetzt nicht zum Wetter, aber zu den Anpassungen und Funktionalitäten doch die eine oder andere Frage habe. Und das finde ich natürlich ziemlich cool, dass wenn du halt siehst, okay, da rückt irgendwas ran, Route umgeplant und auch so ein Klassiker, dass du halt versuchst, das Gewitter zu umfahren, was da eventuell auf dich zukommt. Seit wann gibt's das denn?
Also das Wetter ist ganz, ganz frisch. Das haben wir erst letzte Woche veröffentlicht. Das bedeutet, also wir bei uns ist Winterarbeit immer die Zeit, wo wir die Saison vorbereiten und die großen Funktionen angehen. Und das haben wir jetzt über den Winter entwickelt und dann kam gemeinsam mit einigen zusätzlichen Funktionen, wir haben jetzt zum Beispiel Satellitenkarten und Geländekarten, sodass man auch das Geländerelief besser abschätzen kann, indem man sich bewegt. Und genau da kam auch das Wetter in diesem Update. Also vor einer Woche haben wir ein ganz großes Update gemacht und da wurde das implementiert. Und seitdem hoffen wir, dass auch das reale Wetter mitspielt und die Motorradsaison endlich losging.
Ey, das ist geil. Das glaubt mir jetzt keine Sau. Also wir haben heute Mittwoch, den 7. April, es ist abends, das müssen wir mal ehrlich dazu sagen, wenn wir hier aufnehmen, und wie es der Zufall wirklich so will, während du hier gerade gesprochen hast, blinkte mein Handy auf und ich habe den Kalimoto-Newsletter bekommen mit dem bisher größten Feature-Update, wo das jetzt drinsteht mit dem Wetter. Also Junge, sind wir brandaktuell, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ich habe das natürlich getimt. Ich habe das getimt. Sagen, ich habe dein Nutzerprofil kurz mal eingestellt, dass das genau während der Aufzeichnung ausgestrahlt wird, weil ich werde einen guten Eindruck hinterlassen.
Vor allen Dingen, das floss natürlich auch grundsätzlich ein, weil du ja gewusst hast, hey, jetzt steht erstmal dieser Podcast an, wir halten das mal noch zurück bis in diese Woche, wo dann tatsächlich die Gasgeflüsteraufnahme ist, um dann die Bombe platzen zu lassen.
Marketing können sie hier, Multichannel vom Allerfeinsten. Aber ich würde noch mal kurz weggehen wollen von Kalimoto. Ich meine, du hast ja gesagt, ihr habt unfassbar viele User. Heute wissen wir ja, Daten sind irgendwie so die neue Währung, wenn man so will. Und sicherlich habt ihr natürlich dann auch so einen gewissen Eindruck davon, was denn überhaupt so abgeht auf dem Tourenfahrermarkt. Und da wollte ich dich mal fragen, beziehungsweise es war auch die Frage aus der Community, seit ihr jetzt gestartet habt, wie hat sich denn deines Erachtens überhaupt so der Motorradfahrer verändert? Habt ihr da über die, in Anführungszeichen, das wird sich negativ klingen, paar Jahre schon irgendwie Veränderungen feststellen können? Irgendwie, wo er sagt, okay, das habt ihr vorher vielleicht nicht gedacht oder hier hat sich irgendwie mega was verändert?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ehrlicherweise sagen, vor 5 Jahren war die technische Entwicklung der Motorräder auch noch an einem ganz anderen Punkt. Gerade das Thema Connectivity, also die Vernetzung zwischen Motorrad und Smartphone, die hat in den letzten gerade 2 Jahren enorme Bedeutung gewonnen. Das bedeutet, es gibt immer mehr Maschinen, die vorne anstatt klassisch Tacho und Drehzahlmesser haben sie ein Display montiert. Und dieses Display ist hochauflösend. Das bedeutet, man kann dort auch zum Beispiel eine Navigationskarte anzeigen, neben dem klassischen Instrumenten. Und diese Connectivity erwarten die Leute halt mittlerweile auch. Also wir kriegen ganz, ganz viele Rückmeldungen. Und das ist auch das, was man so in der Branche allgemein hört, dass der Nutzer, es auch im Auto ist er es ja auch gewohnt, dass er sein Smartphone über CarPlay und so weiter verbindet und dann alles automatisch gestreamt wird auf das Display im Auto. Und genauso das erwarten die Leute das auch auf dem Motorrad. Und diese Entwicklung, die hat in den letzten 2 Jahren enorm an Fahrt aufgenommen. Was dazu kommt, dass das natürlich noch zusätzliche Mehrwerte generieren kann. Weil wenn das Smartphone mit dem Motorrad verbunden ist, kann es ja auch nicht nur Daten ans Motorrad senden, sondern auch Daten vom Motorrad empfangen. Das bedeutet, wenn die Reservealarmlampe angeht und du zum Beispiel merkst, okay, ich müsste jetzt demnächst tanken, kann das Motorrad ein Signal an uns senden, an die App oder an jede andere App auch, und eine automatische Tankstelle einbinden, die auf der Route liegt. Und genau diese Funktion, das ist das, was wir gerade angehen. Wir sind da auch, wir wollen da in Zukunft so breit wie möglich aufgestellt sein. Da gibt's auch aktuell noch kein System, welches sich so auf allen Motorrädern durchsetzt, sondern da kocht jeder Hersteller so sein bisschen sein eigenes Süppchen. Zum Beispiel BMW und KTM, die haben eigene Apps, die Motorräder laufen nur mit den herstellereigenen Apps. Dann gibt's wiederum Honda, die haben CarPlay. Das bedeutet ganz klassisch, wie wir uns aus dem Auto kennen, das iPhone kann man mit der Africa Twin zum Beispiel verbinden und hat dann automatisch die gespiegelte Navigationsansicht. Und wir wollen uns möglichst breit aufstellen und hoffen natürlich, dass immer mehr Hersteller erkennen, dass ihr System zu öffnen für alle einen Mehrwert bietet, weil der Nutzer will seine App benutzen und will nicht gezwungen werden, die Hersteller-App zu nutzen. Der Hersteller hat eine höhere Nutzerzufriedenheit und wir haben die Möglichkeit, ganz neue innovative Funktionen umzusetzen.
Krass, also woran ihr da denkt, das macht total Sinn, ne? Aber da machst du dir halt, das ist so dieses typische, man erwartet es nicht als Kunde. Und wenn es dann aber mal jemand hat, dann, ach so, ja, klar, doch, braucht es schon irgendwie, ne? Aber das bringt mich auch zu dem Punkt mit den Herstellern. Also was ich noch auf jeden Fall ansprechen wollte, ist sowas, wie gehen die denn eigentlich damit um, mit dem Thema Smartphones? Denn du hast vorhin angesprochen, die BMW GS hatte immer diesen Navigator, dann konntest du dir vorher schon diese fertige Halterung und so weiter dazu shoppen. Gleichzeitig hatten sie ja jetzt aber schon ein neues digitales Anzeigesystem, wo du zumindest eine File-Navigation integrieren konntest. Genau. Für solche Hersteller fällt ja mega der Zubehörmarkt weg, wenn die auf einmal nicht mehr ihre teuren Navigationsgeräte verkaufen können, sondern ja, also die werden ja wahrscheinlich sagen, nee, also Kalimoto geht immer weg, wir machen hier alles in Eigenregie, damit wir am besten hier noch dem Kunden unser Produkt verkaufen können.
Genau, das ist leider aktuell noch der Fall. Also die Hersteller tun sich noch schwer damit, die Realität und den technischen Stand der Technik zu akzeptieren, aber das konnte man im Auto vor 10 Jahren genauso beobachten. Das war also die Phase, wo ich auch noch selbst da im Vertrieb tätig war. Mhm. Die Hersteller haben damals auch versucht, geschlossene Systeme zu schaffen, damit sie die Hoheit über die Nutzung im Auto behalten können. Und genau diese Entwicklung hat sich im Auto auch nicht durchgesetzt, sondern heutzutage ist jedes Fahrzeug, welches die Connectivity-Schnittstelle hat, mit Android Auto, CarPlay von Apple ausgestattet, weil der Nutzer es erwartet und das die einzig logische Lösung ist. Und die Motorradhersteller, ich will gar nicht sagen, dass sich CarPlay auch im Motorradbereich durchsetzt, aber sie sollten akzeptieren, meiner Meinung nach, das ist meine ganz persönliche Meinung, sie sollten akzeptieren, dass der Nutzer sich nicht bevormunden lassen möchte, sondern selber entscheidet, welche App er nutzen möchte. Und da gibt es auch unterschiedlichste. Kalimoto ist auch nicht das Allheilmittel. Wir können zum Beispiel keine Offroad-Navigation. Das bedeutet, wenn ich gerne Offroad fahre und ins Gelände und Enduro fahren möchte, brauche ich eine ganz andere Lösung. Aber dann muss ich als Hersteller doch meinem Kunden die Möglichkeit lassen, genau das zu wählen, was ich jetzt brauche. Und ich glaube, da brauchen wir noch etwas. Da wird es noch ein bisschen Zeit brauchen, bis die Hersteller da an den Punkt kommen. Aber ich denke, diese Entwicklung ist unaufhaltsam. Das wird unmittelbar oder unwiderrufbar in den nächsten Jahren passieren.
Jetzt habe ich ja durch meine, wie soll ich sagen, mein Hobby des Influencen, wie es der Jan vorhin so schön gesagt hat, die Möglichkeit, relativ viele Motorräder zu fahren. Und bin jetzt vor allen Dingen mit dem Thema Connectivity in den letzten, so wie du es auch gerade gesagt hast, 1,5, 2 Jahren immer häufiger konfrontiert worden. Allerdings muss ich da auch unterstreichen, was du jetzt so angedeutet hast, dass die Erfahrung in dem Bereich eher durchwachsen bis schlecht war. Also ich kann mich da wirklich an Systeme erinnern, wo einfach mein Handy oder die App des entsprechenden Herstellers mein Handy nicht unterstützt hat, einfach nur ein Teil der Funktionen angezeigt wurde oder überhaupt gar nicht abrufbar waren oder ständig irgendwie zu Abbrüchen und Abstürzen gekommen ist, obwohl ich jetzt kein Endgerät nutze, was nicht in der breiten Masse vorhanden ist. Und in welche Richtung siehst du denn da den Hauptbedarf bei den Nutzern? Denn das, was jetzt an diesen bei diesen Apps und bei diesen Connectivity-Systemen von den Herstellern, also im Zweiradbereich, bis jetzt geboten wird, ist ja die Informationslage und die Features relativ überschaubar. Das dreht sich ja dann doch irgendwie meistens ums Motorrad. Und ihr, das weiß ich ja noch aus eigener Erfahrung mit Kalimoto, ihr habt ja da eben auch, Reliefanzeige und Durchschnittsgeschwindigkeit und Geschwindigkeit und Schräglage. Was man eben so aus dem Supersportbereich, vielleicht Ducati Panigale oder sowas, die das quasi integriert hat. Aber sonst bei den anderen Herstellern, vor allen Dingen im Sporttouring-Bereich, halt noch nicht vorfindet. Habt ihr da ein Gefühl dafür, welche Funktionalitäten oder auf welche Funktionalitäten der Kunde jetzt am meisten Wert legt oder vielleicht sogar wartet?
Ja, also wir haben ein gutes Gefühl dafür, weil wir mitbekommen, warum die Leute, vielleicht Hintergrundinformationen, wer Kalimoto nicht kennt, die App kann man zwar kostenlos herunterladen und innerhalb einer Region, zum Beispiel bei uns ist es jetzt Berlin-Brandenburg, kann man die App kostenlos testen. Wenn man aber den kompletten Zugang zu allen Karten und zu dem kompletten Funktionsumfang haben möchte, dann kostet das Geld. Und wir können halt quasi auswerten, bei welcher Funktion die Leute dann sich entscheiden, das Geld auszugeben. Also was ist quasi das größte Hindernis und wo sind sie jetzt bereit, dann wirklich das Geld auszugeben? Und da können wir sehr, sehr deutlich sagen, die Leute wollen vor allem unser Routing nutzen, also außerhalb ihrer Gratisregion. Und sie sind, sie wollen auch eine einfache Tourenplanung, eine unkomplizierte Bedienung haben. Also nicht dieses klassische, ich gebe Adresse nach Adresse ein, weil der Weg ist das Ziel. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mich Sonntag aufs Motorrad setze, dann habe ich nicht 4 Adressen im Kopf, wo ich jetzt abfahren werde, sondern ich habe vielleicht grob eine Richtung oder ich habe einen Ort, durch den ich fahren will, aber ansonsten ist meine Tour nicht mit Adressen gespickt. Und genauso plant man bei Kalimoto. Man kann direkt in der Karte sehen, also wir haben eine spezielle Motorradkarte und man sieht besonders schöne Strecken farblich hervorgehoben, also Kurvenkombinationen oder landschaftlich schöne Strecken. Und da kann ich direkt in der Karte klicken und sagen, hier bitte langfahren und hier langfahren. Und dann berechnen wir eine Rundtour, die dich wieder zurück zu deinem Ausgangspunkt leitet, sodass du sonntags 2 Stunden später wieder zu Hause bist. Und genau solche Funktionen, das ist das, was erstens die klassischen Navis nicht bieten und zweitens die Hersteller-Apps nicht bieten und drittens die Nutzer aber wollen. Und ich glaube, da muss man noch oder müssen die Hersteller noch hinkommen, wirklich zu verstehen, was der Nutzer am Ende braucht. Und am Ende will er einfach möglichst viel Zeit auf dem Motorrad verbringen und eine geile Tour fahren und sich nicht stundenlang in Foren rumtreiben, um Recherche zu betreiben oder stundenlang in Planungssoftware abhängen und eine Tour zusammenklicken, damit er dann am Ende eine halbe Stunde fahren kann. Ich glaube, das ist das, was die Hersteller noch lernen müssen.
Also du sprichst mir natürlich aus der Seele. Wir haben hier mal in einer der ersten Folgen auch über unser eigenes Touring-Verhalten gesprochen und da haben Michel und ich noch zugestanden, wie wir irgendwie mal Post-it-Zettel auf den Tank geklebt hatten mit irgendwie so ein paar Städten und dann losgefahren sind. Einfach aus dem Grund, weil damals gab es noch nicht das Thema Smartphone und Navigationssystem war für mich nicht vorstellbar und auch nicht erschwinglich. Aber es gibt ja sicherlich Leute, die ganz bewusst auf noch selbst Karten setzen oder einfach auf ein festes Navigationsgerät. Gibt es dafür rationale Gründe? Also für welches Nutzerprofil eignet sich jetzt die App vielleicht nicht? Für welches Nutzerprofil ist wirklich eine andere Navigationstour, wie beispielsweise klassisch die Karte, interessanter?
Also es kommt drauf an, wo man unterwegs ist. Was ich ja schon gesagt habe, was wir zum Beispiel nicht können, und ich kenne auch keine andere App, die es ehrlicherweise gut kann, ist, wenn es auf unbefestigte Wege geht. Also rein theoretisch, ich fahre durch Nordafrika und möchte durch Marokko fahren. Da sind wir aufgeschmissen, weil erstens die Qualität unserer Kartendaten dort nicht sehr hoch ist und zweitens, weil unser Routing da nicht besonders gut funktioniert. Das geben wir auch ganz offen zu. Dementsprechend brauche ich dann eine andere Anwendung, entweder eine andere App oder, da muss man auch sagen, es gibt immer noch Geräte von den großen Navigationsherstellern, die ebenfalls auf diesen Anwendungsfall spezialisiert sind. Und da ist es dann auch sinnvoll, sich so ein Gerät noch anzuschaffen, weil das ist aktuell die beste Lösung dafür. Aber die allermeisten Motorradfahrer, und ich glaube, ihr kennt ja die durchschnittlich gefahrenen Kilometern. Wir reden ja hier, der Durchschnittsmotorradfahrer in Deutschland fährt, glaube ich, 3000 irgendwas Kilometer im Jahr. Also es ist ja nicht so, dass die meisten hier in Nordafrika unterwegs sind. Und ich glaube, für den Anwendungsfall ist die Navigations-App das viel günstigere und vor allem viel unkompliziertere Lösung. Und dementsprechend kommt es immer darauf an, was man machen möchte, was man für Erwartungen hat. Aber der Durchschnittsmotorradfahrer, der einfach mit seiner Maschine am Wochenende eine Tour plant oder auch mal 1-2 Wochen im Sommer in den Alpen ist, der ist mit einer App wahrscheinlich immer besser bedient als mit einer Karte oder mit einem klassischen Navigationsgerät, weil mit Offline-Fähigkeit bin ich nicht mehr auf die Internetverbindung angewiesen und das Smartphone habe ich doch sowieso bei mir. Also die Leute, die ein Smartphone haben, ich kenne keinen, der seins vor der Motorradtour zu Hause lässt, sondern die haben das eh alle in der Tasche. Und dementsprechend, warum dann nicht dieses Gerät nutzen, welches ich eh bei mir habe?
Also ich kenne tatsächlich, ich kenne tatsächlich einen, der das so macht. Grüße gehen raus an Clemens Gleich, auch bekannter Motorradjournalist. Der hat nämlich tatsächlich, also letztes Jahr, glaube ich, war das noch so, der hat tatsächlich noch ein altes, weiß nicht, ob das sonst ein Slider-Handy war, und nimmt das mit, wenn er auf längere Motorradtouren geht, weil er sagt, da hält halt einfach der Akku. Und wenn ich jetzt 5 Tage in der Walachei verloren gehe, dann kann ich immer noch um Hilfe rufen, weil halt einfach noch Saft drauf ist und er braucht das Smartphone unterwegs nicht. Was ich aber tatsächlich gerade sehr, sehr spannend fand, war dein Verweis auf das Thema durchschnittlicher Motorradfahrer. Jetzt habt ihr ja quasi, also so stelle ich mir das zumindest vor, ne? Also anonymisiert natürlich oder irgendwie gehasht, aber ihr könnt ja quasi durch eure Anwendung ja mehr oder minder den gläsernen Motorradfahrer schaffen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt ja Informationen zu, was weiß ich, durchschnittlich gefahrene Kilometer, durchschnittliche Reisegeschwindigkeit etc. Kann man da sagen, dass der vielleicht durchschnittliche Kalimoto-Nutzer sich vom durchschnittlichen Motorradfahrer, wie man ihn, ich weiß nicht, aus Erhebungen des IVM, glaube ich, irgendwie kennt, ne, so mit diesen 3200 Kilometern, die du gerade angedeutet hast, gibt es da Unterschiede? Gibt es da irgendwas, was euch erstaunt hat, wenn ihr euch die Daten anguckt?
Also es ist, das, was du sagst, ist auch ein heikles Thema, deswegen will ich einmal ganz kurz deutlich sagen, wir halten uns nicht nur an die Mindestanforderungen an Datenschutz, sondern für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass jeder Nutzer sicher sein kann, dass wir mit seinen Daten keinen Schindluder betreiben. Das bedeutet, wenn wir Daten auswerten, dann tun wir das immer depersonalisiert und anonymisiert, sodass niemals möglich ist, auf den Nutzer einzeln zurückzuschließen. Aber anhand dieser Daten, jetzt über die große Masse gesehen, können wir rein theoretisch zum Beispiel beliebte Motorradstrecken rausfinden. Das bedeutet, wenn man alle Nutzer, die ihre Touren bei uns veröffentlichen, wenn man die Touren übereinander legt und die Linien dunkler zeichnet, je öfter dort gefahren wird, dann sieht man wie eine Heatmap. Ich weiß nicht, ob ihr das von Strava kennt. Das ist so eine Fahrrad-App, die veröffentlichen einmal im Jahr so eine Heatmap. Oder die haben, glaube ich, sogar eine URL dafür, wo man sich das angucken kann, wo die Leute mit Strava Fahrrad fahren. Und das Gleiche können wir für Motorradfahrer machen. Und darüber wird unser Algorithmus aber auch besser. Weil wir ja wissen, wo die Leute langfahren und auch die Leute, die zum Beispiel mit unserer App gar nicht berechnen, sondern einfach nur drauf losfahren und die App mitlaufen lassen, dann kriegen wir zum Beispiel sogar die subjektiven Eindrücke mit rein. Weil die Leute kennen sich in ihrer Region aus. Und wenn die da langfahren, scheint es dort ja wohl gut zu sein. Also können wir unseren Algorithmus anpassen und ihn dadurch weiter optimieren. Und zum Beispiel solche Informationen lassen sich sehr, sehr gut auswerten.
Aber ist das nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung? Also jetzt der Anteil an der Leute, die dann Kalimoto haben und das nicht zur Tourenplanung nutzen, wird ja wahrscheinlich eher gering sein. Das heißt, ihr schlagt die Routen vor und dann fahren natürlich auch dort immer die gleiche Route, oder nicht? Ist das nicht wie so eine Ameisenstraße oder was? Die Ameisen, das habe ich mal irgendwie auch im BWL für unseren Wegdings gelernt. Die strömen ja immer irgendwie, was strömen die aus, Pheromone oder sowas? Und dann latschen immer alle hinterher und umso mehr da langlaufen, desto mehr werden es auch noch. Ja. Ist das nicht dann ähnlich?
Wir dachten eigentlich auch, dass die Leute vorwiegend im Navigationsmodus unterwegs sind, aber wir waren überrascht, als wir uns angeguckt haben, wie viele Leute das Tracking nutzen. Also Tracking heißt einfach nur, die Karte läuft mit, ich habe den Gefahrenstellenwarner aktiv, ich habe auch, wenn ich den Service gebucht habe, den Notrufassistenten aktiv, aber ich habe keine Navigation im Sinne, dass ich zu einem Ziel geleitet werde. Und da sind sehr, sehr viele Leute unterwegs, die einfach drauf losfahren und mit uns die Karten, also die Routen aufzeichnen. Und das sind wirklich viele. Also wir reden da in mittlerer zweistelliger Prozentbereich der Leute fahren ihre Touren so, also nicht mit Navigation. Und die sorgen natürlich dann dafür, dass insgesamt der Algorithmus besser wird.
Aber ist es denn nochmal auf die Statistik zurückzukommen, weg vom Fahrverhalten, so dass ihr auch demografisch letztendlich den durchschnittlichen Motorradfahrer abbildet? Oder ist das schon so, dass ihr so die in Anführungszeichen Digital Natives bei euch habt als Kundenbasis? Oder ist es halt auch der typische, ich glaube 57 ist das Durchschnittsalter, 57-jährige Motorradfahrer?
Das ist bei uns ähnlich. Also wir sind knapp über 50 im Durchschnittsalter der Nutzer.
Krass,
wir können nicht alle auswerten, das ist eine freiwillige Angabe im Nutzerprofil. Also nur, wer das freiwillig angibt und auch dann, wie gesagt, wird das nicht miteinander vermischt. Also wir können da nicht zurückschließen. Aber der durchschnittliche Motorradfahrer bei uns ist auch Anfang 50. Das bedeutet, wir stellen da schon und wir können auch zum Beispiel die Verteilung der Motorräder innerhalb Deutschlands oder auf die einzelnen Marken, die können wir auch auswerten. Wenn man freiwillig zum Beispiel sein Motorrad angibt, dann können wir sehen, dass zum Beispiel Honda bei uns der größte Hersteller ist. Und ich glaube, Honda ist auch, was die gesamte Zahl der zugelassenen Motorräder angeht, BMW verkauft zwar jedes Jahr mehr, aber ich glaube, die insgesamt ist Honda einer der oder der größte Motorradhersteller immer noch. Und da haben wir, diese Zahlen können wir 1:1 auch so bei unseren Nutzern nachvollziehen. Also das ist wirklich so, dass wir da einen guten Querschnitt aus dem Motorradfahrerumfeld sehen können.
Jetzt bin ich natürlich ganz neugierig, weil du das ja vorhin auch schon angedeutet hast, wenn tatsächlich ihr quasi diesen durchschnittlichen Motorradfahrer in der App wiedergespiegelt seht, interessiert mich jetzt natürlich ganz besonders, wo fährt denn der durchschnittliche Motorradfahrer in Deutschland am meisten Motorrad? Also was ist denn so die beliebteste Motorradregion in Deutschland?
Es gibt nicht eine beliebteste Motorradregion, sondern wir können ein ganz klares Nord-Süd-Gefälle sehen. Also das ist jetzt die gefahrenen Touren, die bei uns veröffentlicht werden. Die sind, je weiter man nach Süden kommt, umso mehr Touren sind dort bei uns im System. Das kann man ganz, ganz deutlich so sehen. Und auch die Zahl der Leute, die dort unterwegs sind in den Regionen, ist höher. Und das ist zum Beispiel auch höher als das Verhältnis der zugelassenen Motorräder in dieser Region. Also wir können da schon sagen, dass die Mittelgebirgsregion und vor allem auch die Alpenregion mit das beliebteste ist, wo Kalimoto-Nutzer unterwegs sind. Der Harz ist auch, wie gesagt, als Mittelgebirge sehr, sehr beliebt und gerade in der Mitte von Deutschland ist es so ein bisschen die Go-To-Area für Leute, die zum Beispiel ich aus Brandenburg komme. Das ist so das nächstgelegene Motorradfahrergebiet. Und das können wir bei uns auch sehen, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, alle Kalimoto-Nutzer lieben diese und diese Region. Das ist gar nicht möglich, weil dafür verteilt sich dann doch zu weit.
Aber woran liegt es mit dem Nord-Süd-Gefälle, dass die in Norddeutschland die drei Kurven, die sie haben, einfach schon kennen und da brauchen sie halt keine Navigation mehr hin? Also ich kann das noch aus Eigenerfahrung berichten. Die 2 Jahre, die ich zuletzt in Lüneburg gelebt habe, die waren wunderschön in vielerlei Hinsichten, aber aus Motorradfahrerperspektive war das wirklich, boah, da bist du einfach nur mit Tempomat den Deich hoch und runter gejuckelt, dass die Schafe vorbeiziehen sehen.
Wahrscheinlich liegt es daran, wir wissen es nicht. Also es kann nur Vermutungen geben und wir vermuten halt, dass die Leute, die selbst im Norden Deutschlands leben, wenn sie Touren aufzeichnen und bei uns hochladen, dass das dann im Urlaub war oder wenn sie mit dem Anhänger mal in bergige Regionen gefahren sind. Deswegen, ich kann es dir, ehrlicherweise kann ich dir keine finale Antwort geben. Ich vermute aber, dass natürlich in den flachen Regionen einfach die Streckenauswahl relativ begrenzt ist und man da dann eher weniger eine Navigations-App mit Kurvenalgorithmus nutzt, beziehungsweise die Touren, die man damit fährt, dann nicht für andere veröffentlicht. Das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, ja.
Mhm. Mhm. Wie ihr habt ja quasi logischerweise über das gesamte Bundesgebiet oder weltweit ist es ja bei euch sogar, genau. Bei uns ist natürlich der Fokus auf Deutschland, über das gesamte Bundesgebiet.
Den deutschsprachigen Raum bitte, Michel.
Ja, natürlich. stimmt. Ich darf ja natürlich unsere Hörer aus der Schweiz, aus Österreich, aus dem angrenzenden Ausland, die auch irgendwie Deutsch verstehen, nicht ausgrenzen. Hörer und Hörerinnen natürlich, ihr seid uns alle recht herzlich willkommen.
Ganz Grüße klar. An Domi aus den Arabischen Emiraten.
Grüße an Domi aus den Arabischen Emiraten, so sieht's nämlich aus. Genau, also ihr habt ja natürlich da Informationen in der breiten Fläche sozusagen. Und wir haben in der letzten Folge tatsächlich auch drüber gesprochen, dass wenn man in so Motorradregionen wohnt, wie zum Beispiel jetzt, ich sag mal, Frankfurt, ne, Mitteldeutschland, du hast den Taunus vor der Tür, du hast den Odenwald vor der Tür oder du bist halt irgendwo im Münchner Umland oder in Stuttgart etc., hast du natürlich dieses große Problem, du musst erstmal aus der Stadt raus, um schön Motorrad zu fahren. Und du willst natürlich im Idealfall auch nirgends in die Stadt rein, um möglichst lang fahren zu können. Und zu diesem Punkt hat uns tatsächlich eben so in Vorbereitung auf die Sendung auch eine Frage erreicht. Jetzt wird so speziell, was die Funktionen der App angeht. Gibt es denn sowas wie eine Möglichkeit, Stadtumfahrung mit einzuplanen? Oder ist sowas in diese Richtung irgendwie angedacht?
Genau das machen wir seit Beginn sogar. Also der Kurvenalgorithmus gewichtet nicht nur kurvige und schöne Strecken, sondern er meidet auch urbane Gebiete. Das bedeutet, je stärker eine Region besiedelt ist, umso stärker wird sie von unserem Algorithmus gemieden. Das passiert automatisch. Das heißt, ich kann aber zusätzlich sogar noch sagen, ich möchte, wenn ich dein Beispiel, wir starten in Frankfurt, und ich weiß, ich möchte möglichst schnell erstmal aus Frankfurt raus und bin da auch bereit, mal Stadtautobahn, ich weiß gar nicht, ob es in Berlin gibt es eine Stadtautobahn, ich weiß gar nicht, ob es in Frankfurt eine Stadtautobahn gibt, ich glaube schon. Und ich bin auch bereit, sogar mal ein Stück Autobahn zu fahren, was ja bei uns sonst gemieden wird. Dann kann ich sagen, bring mich erstmal aus der Stadt raus bis Routenpunkt 1 auf dem schnellsten Routing-Profil. Wir haben 4 Routing-Profile zur Auswahl, eins davon ist der schnellste Weg, so wie man es von Google Maps kennt. Und ab Punkt Eins, dann bitte den schönsten Weg, sodass du auch individuell für jedes Segment deiner geplanten Route das Routing-Profil individuell einstellen kannst. Und das kann aktuell keine andere App, also meines Wissens nicht. Und ich glaube, das ist aber auch genau speziell für den Anwendungsfall Motorrad, weil genau das sind Motorradfahrer. Die haben halt nicht ein Routing-Profil, was immer passt, sondern wenn der Regenschauer kommt, will ich so schnell wie möglich nach Hause. Dann will ich ihn nicht noch lange in irgendwelche Kurven suchen, sondern komm, kürzester Weg und Feuer frei. Aber beide vielleicht noch die Autobahn, weil ich will nicht hinterm LKW fahren und Gischt ins Gesicht bekommen. Und dafür haben wir dann speziell unsere Routing-Profile, die man sofort während der Tour jederzeit umplanen und anpassen kann. Und dabei werden halt, wenn man das schöne Routing-Profil nimmt, den Kurvenalgorithmus, automatisch auch Städte und Ortschaften gemieden, soweit es geht. Natürlich kann ich nicht komplett alles außen vor lassen, weil irgendwann wird der Umweg zu groß für den Algorithmus. Es ist ja am Ende nur eine mathematische Berechnung. Und irgendwann, also wenn ich im Süden von Berlin starte und genau am nördlichen Stadtrand einen Punkt setze, dann wird er auch durch Berlin fahren, weil der Umweg außenrum mit, keine Ahnung, fast 100 Kilometern wahrscheinlich einfach zu groß wäre. Aber grundsätzlich meiden wir Städte, wo wir können, und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube, da kann jeder, der Kalimoto schon benutzt hat, auch das bestätigen.
Ich wollte nochmal eine Frage stellen, die hätte ich eigentlich vorhin schon stellen sollen, als du angesprochen hast, das Thema Connectivity und dies und jenes. Also du hast ja schon gesagt, du siehst, die Entwicklung geht immer näher auch dem Auto gleich. Jetzt ist es ja aber am Ende des Tages doch so, dass Autofahren ja auch zunehmend autonom werden sollen und Motorradfahren, das ist zumindest meine Hoffnung, diesem Trend nicht folgt, denn am Ende des Tages möchte ich schon noch selbst fahren. Wie siehst du denn so, ja, die Kritikpunkte vielleicht auch von, ich nenne es mal, alteingesessenen Motorradfahrern, die eben möglicherweise skeptisch gegenüber digitalen Trends sind und überhaupt der Entwicklung hin, dass man dann am besten noch Touchscreen drin hat? Da habe ich mich mit Michel auch schon mal im Auto mega an die Wolle bekommen, dass mich das ja mega abfuckt, dass da einfach immer mehr passieren soll. Und am Ende des Tages will ich eigentlich nur ein Drehzahlmesser und eine Geschwindigkeit und im besten Fall noch eine Tankanzeige. Wie siehst du das? Siehst du da auch schon die Risiken, die damit einhergehen? Oder würdest du sagen, nee, die gibt es eigentlich nicht, was auch irgendwie Ablenkung und so angeht?
Also es kommt drauf an. Ich persönlich glaube, dass auch wenn man nicht möchte, also keine Lust hat, digitale Helferlein zu nutzen, dass ein zusätzlicher Mehrwert entstehen kann, weil die Nutzung ist nicht gezwungen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, habe ich ja schon beschrieben, eine App wie Kalimoto auch einfach mitlaufen lassen, um im Zweifel einfach zu sehen, wenn ich mir das abends in Ruhe auf dem Sofa angucke, wo war ich denn heute eigentlich und wie schnell bin ich eigentlich im Schnitt gefahren und welche Schräglage hatte ich, selbst wenn mich die Schräglage nicht interessiert. Es ist, glaube ich, ganz schön, einfach diesen Tourenkatalog zu haben, damit man auch am Ende des Monats sieht, ich bin diesen Monat so und so viel Kilometer gefahren und ich bin dort und dort gewesen. Also sprich, es muss nicht immer eine Tourenplanung sein und ich kriege nicht von einer Frauenstimme oder einer Männerstimme über das Headset immer rechts abbiegen eingebläut, sondern kann auch immer noch frei entscheiden, wo ich langfahren möchte. Aber, und genauso jetzt auch der Notrufassistent, ich habe im Zweifel halt einen Helferlein dabei, der im Fall der Fälle auch mein Leben rettet. Ich bin selber betroffen, ich hatte mit 18 schweren Motorradunfall, mein linker Unterschenkel ist dabei abgerissen worden zum größten Teil. Der hing nur noch an ein paar Hautfetzen. Nach 20 OPs war mein Bein wieder dran und heute kann ich wieder laufen. Aber ich weiß, was es bedeutet, wenn man richtig böse verletzt ist und auf Hilfe angewiesen. Und deswegen halte ich es für eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass mit der Digitalisierung und der Konnektivität diese Probleme gelöst werden können. Und ich glaube, da sollte man sich nicht verschließen, weil am Ende hat man auch immer noch, oder die meisten von uns haben ja noch zu Hause Familie sitzen, und selbst wenn ich das Risiko persönlich eingehe, will ich ja auch eigentlich nicht, dass da irgendjemand anders drunter leidet. Und deswegen glaube ich, dass nach und nach immer mehr Menschen auch den Mehrwert erkennen werden dieser digitalen Entwicklung, oder ich hoffe es zumindest, und dass wir da aber auch ein Angebot machen, was auch die Leute, die vielleicht gar nicht so in der Tourenplanung drin sind oder sich mit einem Touchscreen und einem Smartphone gar nicht so auseinandersetzen wollen, dass sie trotzdem in der Lage sind, durch eine intuitive Bedienung, aber auch durch einen reduzierten Funktionsumfang, wenn sie das möchten, trotzdem von den Vorteilen für sich zu kommen.
Ja, meine Frage zielte halt so ein bisschen noch auf am besten Entertainment-System.
Ach so, ja, bloß nicht. Hör mal auf. Nee, darum soll es gar nicht gehen. Also wir wollen nicht, dass die Leute das Motorradfahren nicht mehr spüren, sondern eigentlich ist unsere Vision, jede Tour ist ein Erlebnis. Das ist quasi, steht bei uns im Büro ganz fett an der Wand. Sieht man auch immer, wenn ich YouTube-Videos mache im Hintergrund. Und das soll eigentlich der Hauptmehrwert sein. Wir möchten dem Motorradfahrer ein Hilfsmittel an die Hand geben, dass er möglichst viel Zeit dabei verbringt, diese Tour zu erleben. Entweder indem er Zeit spart bei der Tourenplanung oder indem er während der Tour sich um nichts kümmern muss, weil er genau weiß, die schönste Strecke ist berechnet Und wenn irgendwas passiert, bin ich mit Kalimoto, ich werde gewarnt vor Gefahrenstellen. Ich habe Zugriff auf die nächste Tankstelle, wenn ich tanken muss. Und wenn mir was passiert, kommt ein Notruf. Das heißt, dieses Gesamtpaket, dass der Nutzer eigentlich sich nicht mehr um diese die unschönen Dinge am Rand konzentrieren muss, sondern sich auf das Wesentliche fokussiert, auf die Tour, auf die Strecke, auf den Fahrtwind, auf die nächste Kurve. Das wollen wir erreichen. Und ich glaube, da machen wir ein schönes Angebot und da können digitale Helfer wirklich einen Mehrwert bieten, auch für diejenigen, die eventuell ein bisschen konservativer sind.
Aber jetzt deckt sich das denn mit den Herstellern? Also sehen die das auch so? Weil ich meine, deinen Ansatz, den unterstütze ich total, aber ja, ihr seid ja jetzt in Anführungszeichen nur der Tourenplaner, Lieferant oder was, ja. Aber vielleicht weißt du da ja ein bisschen mehr, auch aus irgendwelchen Gesprächen mit der Industrie. Glaubst du, sie sehen das auch so? Oder sind da Hersteller schon darauf fokussiert, eher so diese Autofahratmosphäre zu geben und am besten liest er dir noch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten vor oder so?
Ja, also ich bin leider da nicht so weit drin, weil die Hersteller sich da auch echt nicht in die Karten schauen lassen. Ich bin aber der Meinung, dass wir zurzeit ja eine Entwicklung haben, die vor allem zwei wesentliche Faktoren hat. Fahrzeugsicherheit oder Fahrsicherheit auf dem Motorrad. Da kann man die Assistenzsysteme, Kurven-ABS hat angefangen. Jetzt gibt es mittlerweile auch schon die ersten radarbasierten Assistenzsysteme, dass man Notbremsassistent und so weiter hat. Was ja auch, oder E-Call. Also es gibt ja jetzt die ersten Motorräder, die wie ein Auto quasi eine integrierte SIM-Karte haben, um im Fall eines Unfalls E-Call abzusetzen. Das sind ja Entwicklungen, die sind prinzipiell sehr, sehr begrüßenswert. Ich hoffe, dass der Hersteller danach erkennt, und ich glaube, das ist auch so aus der Resonanz auf die ersten Studien. Es gab ja mal, ich glaube, Honda hat mal eine selbstfahrende Maschine vorgestellt, wo man sich einfach raufstellt, die konnte die Balance und das Gleichgewicht automatisch halten und man musste eigentlich nichts mehr machen. Und die Resonanz darauf war ja nicht die positivste. Ich glaube, das wurde auch in der Branche beziehungsweise unter den Motorradfahrern mit einem zwinkernden Auge gesehen. Und ich glaube, das ist den Herstellern schon bewusst, dass sie am Ende Leidenschaft verkaufen. Und ein Auto ist in der Regel primär Fortbewegungsmittel. Und diese Leidenschaft, die das Motorrad ausmacht, das ist gerade hier in Europa oder in Deutschland, ja ein Hobby ist, wo man auch abschalten möchte, wo man auch nochmal so ein bisschen dieses Unmittelbare erleben möchte. Ich glaube, das ist den Herstellern schon bewusst, dass sie dieses Pfund nicht einfach hergeben dürfen, sondern dass sie da auch einfach wissen, da geht eine gewisse Verantwortung einher, auch bei der Produktentwicklung.
Jetzt habt ihr ja tatsächlich, ich sag mal, den großen Vorteil, vielleicht auch gegenüber den Herstellern, ihr seid ja extrem nah dran am Kunden, ne? Ihr, also der Motorradfahrer nutzt Kalimoto oder entsprechende Apps halt in dem Moment, in dem er Motorrad fahren will. Und ihr habt ja theoretisch eigentlich zum einen, ne, ich sag mal, passiv die Information aufgrund des Nutzerverhaltens. Zum anderen ist natürlich bei euch auch, das weiß ich auch von der Nutzung selber, so auf gewisse Art und Weise der Community-Gedanke mit dahinter. Ne? Also ich kann ja meine Touren teilen, ich kann mir das nutzen, was andere in Anführungsstrichen schon abgefahren haben. Und ich bin mir sicher, die Community oder eure Nutzer geben ja quasi auch ihre Wünsche und Ansprüche und Vorstellungen dessen, wie die Zukunft in dem Bereich aussehen kann, an euch weiter. Und ich gehe mal davon aus, ihr habt da ja wahrscheinlich sehr, sehr valide Einblicke, was der Kunde will. Und gibt es da irgendwie Tendenzen, also an dem, was ihr an Rücklauf aus der Community habt, wo ihr sagt, da möchten wir uns hinentwickeln oder das sind jetzt vielleicht irgendwie neue Features, die wir unbedingt mit einbauen müssen, wie zum Beispiel diese Wetteroption, von der du am Anfang gesprochen hast?
Genau, also das stimmt, das machen wir sogar. Wir werten also Grundphilosophie bei uns, jede Nutzeranfrage wird beantwortet, egal was. Und wir werten jede Nutzeranfrage aus. Das bedeutet, wenn der Nutzer uns eine E-Mail schreibt, dann werten wir aus, was ist das Anliegen? Ist es ein Problem mit der App? Ist es ein Bug? Ist es irgendein Fehler, den wir erstmal ausbügeln müssen? Oder ist es ein Wunsch, dass wir in irgendeine bestimmte Funktion umsetzen? Ist es ein Lob? Also alles wird bei uns genau ausgewertet, weil das ist das wichtigste Gut, das Nutzerfeedback. Und genau das fließt dann auch in die Produktentwicklung ein. Und das kann ich euch als Insight mal jetzt so frei unter uns sagen, eines der hauptgewünschten Features für die Zukunft ist die Integration von Apple CarPlay. Weil die Leute Motorräder haben, die eine Schnittstelle besitzen und die wollen Kalimoto auf ihrem Display im Motorrad sehen. Also ihr glaubt nicht, es gibt Monate, dass das die häufigste geforderte Funktion, noch vor anderen Funktionen, wie zum Beispiel, dass wir Live-Verkehr mit einbinden, den wir aktuell nicht drin haben. Mhm. Das bedeutet, den Leuten ist lieber wichtiger, dass sie CarPlay haben, als dass sie Live-Verkehr haben und dadurch quasi stauoptimiert geleitet werden, weil machen wir uns nichts vor mit dem Motorrad, ist das ja das kleinere Problem und wir leiten ja sowieso eher auf die wenig befahrene Straße, weil die in der Regel schöner sind als die großen Bundesstraßen.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass du es ansprichst, oder Michael, kriegst du dich vor Aufregung gerade nicht mehr ein?
Nein, ich habe nämlich da diesbezüglich explizit noch eine Nachfrage. Live-Verkehr ist so das eine, aber das ist tatsächlich was, was mir im Rahmen der Nutzung von Kalimoto immer wieder aufgefallen ist. Eigentlich dadurch, dass, wenn ich Kalimoto nutze, eigentlich immer relativ weite Strecken zurücklege, passiert es eigentlich, oder ist es regelmäßig passiert, vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert, dass zum Beispiel Baustellen in kleineren Ortschaften oder in kleineren Bereichen nicht mit integriert sind und ich dann versucht wurde, quasi immer wieder in diese Baustelle gelotst zu werden. Das ist jetzt nicht, Live-Verkehr, aber gibt es da irgendwie Tendenzen oder Ansätze, das irgendwie besser zu integrieren? Oder ist das vielleicht sogar schon passiert? Wie gesagt, ist ja bei mir jetzt leider doch ein Dreivierteljahr her, dass ich meine letzte Tour gefahren bin.
Also das ist der Punkt, wo wir gerade dran sind. Das ist auch ein Feedback, was neben CarPlay immer sehr, sehr häufig kommt. Und das hat zwei problematische Punkte. Einmal ist es den Algorithmus, der ja eigentlich darauf getrimmt ist, kurvige Strecken zu berechnen. Dem muss man zusätzlich dazu bringen, aber wenn es dort nicht lang geht, mach was anderes. Das ist sozusagen in einfach ausgedrückt, was wir technisch umsetzen müssen. Und zusätzlich ist die Datenqualität oder die Datenquelle ein wesentliches Problem. Das bedeutet, wir sind aktuell nicht in der Lage, diese Informationen von irgendjemandem einzukaufen oder zu bekommen, weil die Lieferanten, die besonders gut dafür sind, die haben auch eigene Lösungen. Und was wollen die? Die wollen, wenn du diese Daten haben willst, dann sollst du auch deren Karten-Framework einbauen, dann sollst du auch deren Routing einbauen, weil am Ende verdienen sie damit Geld. Das könnten wir aber nicht machen, weil dann hätten wir unseren Kurvenalgorithmus nicht, wir würden auf der Motorradkarte nicht mehr die besonders schönen Strecken hervorheben können. Das heißt, wir kriegen die Daten nicht, weil wir haben keine Quelle dafür. Deswegen gehen wir folgenden Weg. Es wird in den kommenden Monaten, ich kann leider kein genaues Datum sagen, weil in der Softwareentwicklung, da kann immer mal was dazwischen kommen, deswegen will ich mich nicht festnageln lassen. Aber bis in den kommenden, dieses Jahr noch, sagen wir es mal so, dieses Jahr noch, wird es eine Funktion geben, dass man eine Sperrung in Kalimoto manuell einstellt. Das bedeutet, es gibt einen Button, wenn ich da vor der Baustelle stehe, Button, Sperrung für die nächsten 5 Kilometer, und dann wird automatisch die Route als gesperrt markiert innerhalb der App, und es wird eine Umleitung um diese Sperrung herum berechnet. Das heißt, du kannst gar nicht wieder zurückgeleitet werden, weil die App ja weiß, dass du dort nicht lang kannst. Und das jetzt kommt der nächste Clou. Durch die Meldungen der Sperrungen, wenn jetzt 5, 6 Leute uns das melden, dass dort eine Sperrung ist, sind wir in der Lage für die Zukunft. Das ist nichts, was am Anfang möglich sein wird. Aber wir sind in Zukunft in der Lage, diese Daten dann selbst zu aggregieren und zu nutzen und sagen, ey, wir haben 10 Leute haben uns gesagt, in der Stadt ist da die Straße nicht befahrbar und in dem Dorf. Da machen wir automatisch für alle anderen auch eine Sperrung rein, damit die da nicht genau an der gleichen Baustelle stehen, wie die Leute, die uns das schon gemeldet haben. Und dadurch werden wir dann in der Lage sein, dieses Problem langfristig zu lösen. Aber wir müssen halt diesen eher umfangreicheren Weg gehen, weil wir sowohl die Daten nicht bekommen, als auch, dass wir das technisch erstmal bei uns im Routing-Algorithmus entwickeln müssen. Aber da sind wir jetzt schon längere Zeit dran. Das ist ein Problem, was uns schon lange bewusst ist. Und wir werden das, wie gesagt, wenn alles gut geht, in den kommenden Monaten fertigstellen, sodass die Leute dann auch dort eine deutlich leichtere Umfahrung für eine Baustelle bekommen.
Da muss ich dann direkt noch einmal einhaken. Jetzt wird es noch ein bisschen spezieller, glaube ich, an der Geschichte. Ähnliche Funktionalitäten bieten ja zum Beispiel Waze. Ich glaube, das ist ein israelisches Produkt, ne, wo man Blitzer entsprechende, also nicht stationäre, die habt ihr ja tatsächlich mit drin. Aber mobile quasi von Kunden und Nutzern quasi mit eingetragen werden und das dann quasi im live aktualisiert wird oder in Echtzeit aktualisiert, ist sowas dann als nächster Schritt, weil mir die Funktionalität oder die Technik dahinter recht ähnlich vorkommt, dann in dem Moment auch geplant?
Das brauchen wir gar nicht, wir haben schon mobile Blitzer mit drin. Mobile stationäre, die haben sogar ein unterschiedliches Symbol. Das bedeutet, du hast einmal den starren Kasten und dann hast du einmal die kleine Kamera mit dem Dreibein. Das ist optisch sogar hervorgehoben in der App, dass du genau siehst, ob es ein mobiler oder ein fester Blitzer ist.
Ah, okay, weil mir ist das bis jetzt nur bei mobilen, bei stationären, festen Blitzern eben aufgefallen und mir war nicht bewusst, dass es das tatsächlich eben auch im mobilen Umfeld gibt.
Und wir nutzen dafür einen Datenlieferant, der unabhängig ist, also der kommt nicht von irgendeinem großen Geodatenlieferanten und der ist, den Namen, vertragstechnisch weiß ich gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich die in Europa beste Quelle für diese Daten, die man kriegen kann, weil das basiert auf einer App, wo genau Millionen Nutzern das tun, was du beschreibst, ihre Blitzer dort melden. Und diese Daten, die dort gemeldet werden, die kriegen wir live von deren System auf unsere App gespielt.
Aha, okay, wieder was gelernt. Also ich bin begeistert. Also genau. Nicht nur natürlich, genau. Um eventuelle Unfälle aufgrund von
Ablenkung. In der Regel ist es doch so, das wissen wir doch alle. In der Regel ist es so, es darf ja nicht einfach pauschal geblitzt werden, um Geld zu verdienen, sondern Blitzen soll ja Verkehrssicherheit erhöhen. Deswegen ist es ja so, dass die Polizei nur an Stellen blitzen darf, wo die Verkehrssicherheit nicht die höchste ist. Das heißt Gefahrenstellen. Das heißt, wir wollen ja euch nur darauf hinweisen, oh, wenn die Polizei da öfter blitzt, dann wird es vielleicht dort gefährlich sein, sonst würden die sich ja da nicht hinstellen. Da will doch keiner Geld verdienen. Die wollen ja die Fahrsicherheit erhöhen. Und deswegen sagen wir euch dann eine Warnung.
Tipptopp. Jetzt haben wir auch erklärt, warum das geht und wie das geht. Sehr schön.
Also mit euch zwei, ich muss mal kurz die Anekdote erzählen, als ich letztens den Michel besucht habe, strahlte mich ein riesen dicker Aktenordner an. Ich glaube, da könnte Donald Trump seine unveröffentlichte Steuererklärung
Lügenpresse, Lügenpresse.
Was stand am Rand drauf?
Das kann überhaupt gar nicht sein.
Was stand am Rand drauf? Ovi. Für Ordnungswidrigkeiten. Also der hat da auf jeden Fall ein grundsolides Fundament mit Schriftverkehr noch und nöcher. Und wenn man dann noch den Hans dazu nimmt, dann kann man sich, glaube ich, jeden Verkehrsanwalt einfach mal sparen. Dann hat man hier zwei Experten an Bord, die einem da auf jeden Fall weiterhelfen können.
Ich möchte an dieser Stelle dazu erwähnen, dass ich ja zur Untermieter wohne und die Ordner, die bei mir im Regal stehen, noch von meinem Vermieter sind. Ne? Nur so als kleiner
Randnotiz. Ja. Glaubt jetzt halt keiner. Ich wollte dich aber nochmal fragen, wir haben es vorhin mal kurz angesprochen, Thema Offroad und Schottertouren. Hans, kommt denn da noch was?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir auch öfter bekommen. Ehrlicherweise ist es nicht absehbar, wann wir das umsetzen. Es wird was kommen. Wir haben da auch Forschungsprojekte schon bei uns gehabt. Also wir haben Mitarbeiter, die ein halbes Jahr lang sich nur mit dem Thema beschäftigt haben, aber leider mit keinem für uns zufriedenstellenden Ergebnis. Das ist technisch sehr, sehr, sehr schwierig. Nicht nur, weil wir sicher gehen müssen bei dem Routing, dass die Strecke auch befahrbar ist, sondern es unterscheidet sich halt auch sehr, sehr stark in der Datenqualität in den einzelnen Ländern. Also in Deutschland ist es ja so, die meisten Wald- und Feldwege sind nicht legal befahrbar, außer es ist explizit erlaubt. Die sind aber in der Regel sehr, sehr gut bei OpenStreetMap. Das ist die Grundbasis, auf der unsere Karten basieren. In OpenStreetMap sind sie sehr, sehr gut hinterlegt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch dich sofort über jeden Waldweg leiten, aber wir dürfen es nicht oder wir wissen nicht, ob wir es dürfen. Und in anderen Ländern ist es andersrum. Da darfst du vielleicht überall langfahren, außer es steht ein explizites Verbotsschild, aber wir haben oft gar nicht die Datenqualität, um das machen zu können. Und dadurch ist es technisch sehr, sehr, sehr aufwendig, ein Routing-Profil für diese unbefestigten Offroad-Straßen zu entwickeln, welches den Qualitätsanforderungen, die wir an uns selbst stellen, welches die erfüllt. Und deswegen kann ich noch nicht sagen, wann da was kommen wird. Wir sind da dran. Das ist aber, wie gesagt, ein sehr großes Forschungsthema. Und daneben haben ja auch andere ihre Probleme damit. Es gibt einen Hersteller, der Navi anbietet, welches Offroad-Strecken drin hat. Ich habe das selbst noch nicht probiert. Ich fahre nicht an Dugo, ich habe eine Aprilia Shiba, also in Naked V2 aus Italien. Aber ich glaube, es würden mehr Leute machen, wenn das so einen riesen Bedarf gäbe und man eine leichte Lösung dafür finden könnte.
Okay, ja, man sieht, das ist ein komplexes Thema. Das kann sich wahrscheinlich aber auch jeder, der Offroad unterwegs ist, denken, dass es da sehr schwierig ist, mal eben umzuschalten von Straßennavigation auf irgendwelche Schotter- oder Matschwege. Genau. Das ist ja schon klar. Wir sind am Ende eigentlich unseres normalen Podcast-Formats angekommen. Wir haben die Stunde schon lange, lange geknackt. Auch wenn wir sicherlich noch viel schnacken könnten über Touren, über was noch so passiert. Eine letzte abschließende Frage noch. Wieso eigentlich Kalimoto?
Ha, sehr gute Frage. Man glaubt gar nicht, als wir Kalimoto gegründet haben, wie schwierig es ist, den passenden Namen zu finden. Wir haben, also der ursprüngliche Gedanke, also das ist eine kleine Anekdote aus der Gründungszeit, Sebastian hatte als ersten Projektnamen Freerider. Und Freerider ist aber im Englischen auch der Begriff für einen Schwarzfahrer und für einen Snowboardfahrer, der nicht auf der markierten Piste unterwegs ist. Das bedeutet, es war sehr, sehr viel Verwechslungsgefahr vorhanden. Es gab da auch schon Online-Shops für Snowboard-Zubehör, die so hießen. Deswegen war das Thema relativ schnell vom Tisch. Wir haben uns dann intensiv damit auseinandergesetzt, haben zu dritt, also Sebastian damals noch im Wohnzimmer, weil wir kein Büro hatten, gesessen und haben da Stunde um Stunde rein investiert und am Ende hatten wir mehrere Vorschläge und dann sind wir ehrlicherweise in eine Marketingklasse der Universität oder an einer Universität in Berlin gegangen und diese Studenten aus dem Marketingkurs haben dann mit uns gemeinsam erstens die Namen einzeln besprochen und haben dann am Ende abgestimmt und da hat Kalimoto gewonnen. Und Kalimoto deswegen, das war eine Idee, ich weiß gar nicht mehr von wem von uns, das setzt sich zusammen aus Calidus, das Latein für smart, für vorausschauend und für gewitzt und schlau und Moto für Motorrad und deswegen Kalimoto. Und das hat sich halt mit der Abstimmung in diesem Marketingkurs durchgesetzt und dann ist es Kalimoto geworden.
Sehr schön.
Geile Story. Anekdote. Also, ja. Genau. Ihr seht, die Jungs haben das professionell alles von Anfang an gestartet und genauso findet man das dann auch in der sogenannten neudeutschen User Experience wieder. Hans, war super cool von dir mal diese Einblicke zu bekommen. War mega interessant. Ich glaube, wir könnten, wie gesagt, noch 20.000 weitere Fragen stellen. Von meiner Seite erstmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir und euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg in der Zukunft, auf dass ihr mir meine Touren noch weiterhin verschönert, vereinfacht. Und dann bin ich gespannt, was so in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren mit euch passiert, mit Kalimoto und natürlich auch in den angesprochenen digitalen Entwicklungsfeldern der Motorradindustrie.
Ja, also genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich heute hier hattet. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich finde es auch immer wieder spannend, dass ihr auch Nutzerfragen oder Fragen aus eurer Community eingebracht habt, weil genau das ist halt das Wichtige. Motorradfahrer sind spezielle Menschen, aber sie sind die nettesten Menschen der Welt oder die netteste Nutzergruppe der Welt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das Ohr immer offen zu halten. Deswegen hat es mich gefreut, heute hier zu sein und da ein bisschen was zurückgeben zu können.
Sehr schön. An der Stelle möchte ich mich natürlich auch noch bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so ein bisschen aus dem Nähkästen geplaudert und ja die eine oder andere dunkle Stelle im Motorradwissen erhellt hast. Und ja, jetzt wäre es, was wäre denn dein abschließendes Wort an unsere Community und an alle Motorradfahrer und Kalimoto-Nutzer da draußen, dass wir hier noch einen Schlusspunkt setzen?
Da hast du jetzt aber Druck aufgebaut.
Warte, überlegst du noch ganz kurz, ich werfe nochmal ein, wenn ihr noch Fragen habt, die unbeantwortet bleiben sollen. Der Hans hat es ja gesagt, die beantworten alle Nutzerfragen. Ihr könnt uns die gerne schicken. Wir werden ihn dann nämlich auf direkten Wege kontaktieren und euch die fehlende Antwort dann auf jeden Fall präsentieren. Hans, und jetzt musst du deine Worte gefunden haben.
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, und das kann ich auch weitergeben, egal mit welchem Tool ihr unterwegs seid, ob es die Papierkarte ist, das klassische Navi, Kalimoto oder irgendeine andere App, am Ende steht der Fahrspaß im Vordergrund, dass die Tour ein Erlebnis ist und deswegen macht euch nicht kirre, Motorradfahren ist einfach das geilste Hobby der Welt und dementsprechend sollte man da auch nicht zu viel Gewese drum machen, sondern die Zeit auf dem Motorrad.
Geil, bestes Schlusswort. Herzlichen Dank dir.
Alles klar.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.